RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 12 Uhr mit Michael Mellinger. Guten Tag. US-Präsident Trump hat angekündigt, die Zölle auf Stahl zu verdoppeln. Von jetzt 25% auf 50%. Er sagte vor Mitarbeitern eines Stahlbetriebs, dass die zusätzlichen Importgebühren die amerikanische Stahlindustrie stärken würden. Die neuen Sätze sollen am Mittwoch in Kraft treten und auch für Aluminium gelten. Die Stahlzölle treffen auch Deutschland, das zu den 10 größten Exporteuren von Stahl in die USA gehört. Für die europäische Stahlindustrie insgesamt sind die Vereinigten Staaten der wichtigste Absatzmarkt. Die Ukraine und Russland haben sich in der Nacht weiter gegenseitig angegriffen. In der Ukraine sind durch den Beschuss laut Behördenangaben mindestens 2 Menschen gestorben, darunter ein Kind. Russland meldet 14 Verletzte durch Drohnenattacken auf das Gebiet Kursk. Beide Seiten wollen am Montag in Istanbul wieder über eine Waffenruhe verhandeln. Der russische UN-Botschafter hat unter anderem die Bedingung gestellt, dass westliche Länder während einer Feuerpause keine Waffen an die Ukraine liefern. Bundesjustizministerin Hubich will Frauen stärker vor Gewalt durch Partner und Ex-Partner schützen. Die SPD-Politikerin sagte der Rheinischen Post, das Ausmaß häuslicher Gewalt in Deutschland sei erschreckend. Sie kündigte unter anderem an, dass Familiengerichte künftig elektronische Fußfesseln anordnen dürfen, um Betroffene zu schützen. Außerdem soll gewalttätigen Ex-Partnern kein Sorgerecht mehr zugesprochen werden. In der Schweiz fließt nach dem Gletscherabbruch das aufgestaute Wasser offenbar gefahrlos ab. Nach Angaben des regionalen Führungsstabs im Lötschental hat der See hinter dem Schuttkegel einen Durchlass gefunden. Das Flussbett der Lonza ist seit Mittwoch durch riesige Geröllmassen blockiert. Die Behörden hatten zwischenzeitlich Sorge vor einer unkontrollierten Flutwelle. Die Ostbrandenburger Industrie- und Handelskammer kritisiert die aktuellen Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze. Geschäftsführerin Zweig hat dem RBB gesagt, täglich würden Waren im Wert von 500 Millionen Euro über die Grenze transportiert. Wenn dort ein LKW im Stau steht, habe das bundesweite Auswirkungen.
Das gibt, finde ich, ein ganz negatives Bild auf unsere Region hier. Weil dann wird ja gefragt, warum kommt ihr zu spät? Naja, weil da im Osten irgendwo ein Stau ist. Und da fragt ja keiner, warum. Und uns wäre es eben wichtig, dass dieser Verkehr fließen kann, dass die Grenzkontrollen so gemacht werden, dass die Staus weitestgehend vermieden werden.
Die Geschäftsführerin der IHK Ostbrandenburg, Monique Zweig. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute ein Wechsel aus Sonne und Wolken, nur vereinzelt Schauer oder Gewitter, maximal 28 Grad. Zurzeit in Berlin Buch 21 und in Steglitz 23 Grad, in Stechlin 19 und in Senftenberg 26 Grad. Morgen wechselhaft und teils kräftige Schauer und Gewitter, örtlich mit Starkregen und Hagel bei 24 bis 28 Grad. Die Zeit 12.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio ist Matthias Wetzel. Hallo. Während die Gerichte noch über die Zollpolitik des US-Präsidenten streiten, schlägt der schon neue Pflöcke ein. Gerade hat Donald Trump verkündet, dass er die Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte in die USA schon nächsten Mittwoch auf 50% erhöht. Für die Veröffentlichung seiner Entscheidung hatte sich der Präsident ein dankbares Publikum ausgesucht, wie unser Korrespondent Sebastian Hesse berichtet.
Die handverlesenen Stahlarbeiter in West Mifflin, Pennsylvania, brachen in Jubel aus, als Trump seine bedeutende Ankündigung machte, wie er es nannte. Ab kommenden Mittwoch, dem 4. Juni, erheben die USA Schutzzölle in Höhe von 50% auf Stahlimporte. Das ist eine Verdoppelung der bisherigen 25%. Später erweiterte Trump die Zollerhöhung in einem Social-Media-Post auf Aluminium-Einfuhren. Auch dafür gelten ab kommende Woche die 50%. Die Zusatzgebühren würden die amerikanische Stahlindustrie stärken, so Trump bei seinem Auftritt in einem Stahlwerk in Pennsylvania. Der Betrieb würde längst nicht mehr existieren, hätte er nicht bereits während seiner ersten Amtszeit die Zölle auf Stahlimporte erhöht. Er hätte zunächst 40% im Sinn gehabt, mit der Verdoppelung sei er einer Forderung der Stahlindustrie nachgekommen. Anlass für die Trump-Rede vor der Stahlarbeiterkulisse war die künftige Kooperation von US Steel mit dem japanischen Stahlkonzern Nippon Steel. Allerdings blieb unklar, wie genau die aussehen wird. Bislang hatten die Japaner darauf bestanden, nur dann in das US-Unternehmen zu investieren, wenn sie es auch übernehmen können. Trump versprach in Pennsylvania, US Steel bleibe unter amerikanischer Kontrolle. Es werde keine Entlassungen geben. Die Zollerhöhung wird vor allem Europa hart treffen. Für die europäische Stahlindustrie sind die USA der wichtigste Absatzmarkt. Alleine 2023 exportierte die EU rund 4 Millionen Tonnen Stahl in die USA. Im Aluminiumhandel trifft es vor allem Kanada, China, Südkorea und die Vereinigten Arabischen Emirate.
Sebastian Hesse war das aus Washington. Nicht alle Kabinettsmitglieder in der neuen Bundesregierung stehen sofort in der ersten Reihe. Mancher werden erst nach und nach in der Öffentlichkeit bekannter, unter anderem, indem sie für Anliegen werben, die ihnen besonders wichtig sind. So hat das jetzt auch die neue Justizministerin Stefanie Hubig gemacht. Die SPD-Politikerin hat in einem Interview mit der Rheinischen Post angekündigt, schnell mehr für Frauen zu tun, die unter häuslicher Gewalt leiden. Was genau die Justizministerin da plant, erläutert Sabine Henkel aus dem Hauptstadtstudio.
Die Justizministerin will umsetzen, was Union und SPD schon im Koalitionsvertrag festgelegt haben. Es geht darum, Frauen besser zu schützen, weil sie diejenigen sind, die hauptsächlich von häuslicher Gewalt betroffen sind. Und die Ministerin Stefanie Hubig, SPD, hat konkrete Pläne, die noch in diesem Jahr umgesetzt werden sollen. Dabei geht es vor allem um mögliche Wiederholungstäter. Hubig will Familiengerichten ermöglichen, elektronische Fußfesseln anzuordnen. In Spanien wird das schon so gemacht. Wenn der Täter dem Opfer zu nahe kommt, wird per GPS die Polizei alarmiert. Das ist aber nur eine Maßnahme, die Hubig angekündigt hat, um Frauen besser zu schützen. Da soll noch einiges mehr kommen.
Zur Frage, wie groß das Problem eigentlich in Deutschland ist, noch einmal Sabine Henkel.
So ganz genau lässt sich das in Zahlen nicht erfassen, weil die Dunkelziffer wohl sehr hoch ist. Das sagt jedenfalls das Bundeskriminalamt. Die letzte Statistik mit den bekannten Fällen, also denen, die angezeigt wurden, ist aus dem Jahr 2023. Da waren es über 250.000 Betroffene in Deutschland. Hauptsächlich Frauen, denen von ihren Partnern oder Ex-Partnern Gewalt angetan wurde. Und 155 Frauen wurden in diesem einen Jahr von ihren Partnern getötet. Meistens passiert Gewalt in den eigenen Wänden, also zu Hause unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und nicht alle Frauen gehen zur Polizei. Manche lieber zu einer Beratungsstelle. Und das sind in den letzten Jahren auf jeden Fall mehr geworden.
Informationen waren das von unserer Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel. Genau heute vor einem Jahr wurde in Mannheim bei einem Messerangriff ein Polizist getötet. Der damals 26-jährige Angreifer war 2013 als Jugendlicher aus Afghanistan nach Deutschland geflüchtet. Er lebte mit seiner Familie in Südhessen und soll sich dort, wie seine Verteidiger sagen, turbo-radikalisiert haben durch islamistische Propaganda auf YouTube und Telegram. Während in Stuttgart der Prozess gegen ihn läuft, hält Mannheim heute noch einmal inne. Wie präsent die Tat in der Stadt immer noch ist, Eindrücke von Reporter Patrick Fiegei.
Ja, dieses Gefühl wird nie weggehen. Das ist immer da. Das war ein ganz junger Mann, das uns natürlich alle berührt hat und mitgenommen hat. Ich weiß nicht, ob die Zeit das überhaupt heilen kann.
Dieser Mannheimer Restaurantbesitzer bringt das auf den Punkt, was viele Mannheimerinnen und Mannheimer denken und auch fühlen. Sein Restaurant grenzt an den Marktplatz. Am 31. Mai 2024 sticht hier Suleiman A. nach einer Rangelei auf den Polizeihauptkommissar Rufen Lauer ein. Der Angreifer wird von einem Polizisten mit einem Schuss gestoppt. Der 29-jährige Polizist stirbt 2 Tage später. 5 weitere Menschen werden schwer verletzt. Blumen und Bilder erinnern weiterhin am Marktplatz an die Tat.
Es ist für mich immer noch bedrückend, obwohl es schon ein Jahr vorbei ist. Und deswegen bin ich auch wieder stehen geblieben. Ja, es macht viel mit einem, wenn man eben in der Innenstadt ist, sich umschaut, guckt, was für Leute da sind. Also ja.
Als Mannheimer ist da einfach, da ist was geblieben.
Tausende Beamte hatten vor einem Jahr mit einem Trauermarsch ihre Anteilnahme gezeigt. In der ganzen Republik versammelten sich Polizistinnen und Polizisten. Im Prozess tritt die Familie von Rufen Lauer als Nebenkläger auf. Ihre Anwältin ist Julia Mende, die für sie spricht.
Der 31. Mai ist und bleibt ein schrecklicher, fürchterlicher Tag für die Familie. Das wird immer so bleiben. Sie sind dankbar für die große Anteilnahme in der Gesellschaft, wenngleich es natürlich auch schwer ist, dass dieses Thema immer wieder in der Öffentlichkeit natürlich thematisiert wird. Was sich die Familie vor allem wünscht, ist ein respektvoller Umgang mit dem Gedenken an ihren Sohn und Bruder und Vertrauen darauf, dass unser Rechtsstaat ein entsprechendes Urteil für den Mörder ihres Sohnes und Bruders fällen wird.
Noch gibt es kein Urteil, nur ein umfassendes Geständnis. Einer der Strafverteidiger des Angeklagten ist Mehmet Okur.
Der Senatsvorsitzende hat ja auch schon im Rahmen des ersten Tages gesagt, hier geht es um einen Fall und nicht um die Politik selbst. Der Mandant hat sich leider sehr schnell radikalisiert. Andererseits, nach der Tat, hat er auch bemerkt, es war ein Fehler, mit seinen Worten eine Tragödie.
Am Tatort wird der Bundesinnenminister erwartet, Alexander Dobrindt. Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobel wird zusammen mit dem Mannheimer Oberbürgermeister Christian Specht passende Worte suchen. Ein Gedenkstein mit 3 silbernen Sternen soll künftig im Boden des Platzes an Ruvenlauer erinnern. Außerdem eine Gedenktafel. Christian Specht.
Das wird bleiben als Erinnerung. Und deswegen war es mir auch so wichtig, dass wir zusammen mit der Familie uns überlegen, wie gedenken wir diesen Tag würdig. Und dafür machen wir diese Gedenkveranstaltung mit dem interreligiösen Friedensgebet und ihm auch gerecht zu werden.
Sagt der Mannheimer Oberbürgermeister Christian Specht. Um 15 Uhr heute Nachmittag soll die Gedenkveranstaltung für den ermordeten Polizisten beginnen. Rauchen an jedem Ort zu jeder Zeit, selbst in Fernsehshows bis in die 1980er Jahre war das noch völlig normal. Inzwischen hat sich das radikal geändert. Rauchende Menschen sind jetzt eher in der Defensive. Heute ist Weltnichtrauchertag und wir schauen deshalb auch mal, wie andere Länder mit dem Thema umgehen. Schweden zum Beispiel. Da rauchen angeblich gerade mal 5% der Bevölkerung. Nikotinfrei ist das Land aber dennoch nicht, wie unsere Schweden-Korrespondentin Sophie Donges berichtet.
Statt Zigarettenpackungen in Bars liegen kleine runde Plastikdosen auf den Tischen, gefüllt mit Nikotinpäckchen oder wie der Schwede sagt, Snus. Sie sehen aus wie daumennagelgroße, pralle Teebeutel, die unter die Oberlippe geschoben werden und lecker schmecken, findet Alva aus Stockholm.
Das
ist fast eine kulturelle Sache geworden. Man probiert es einmal, dann regelmäßiger auf Partys, dann vielleicht beim Entspannen in der Sonne und dann will man mehr. Man wird schnell abhängig. Snus gilt in Schweden als Lifestyle-Produkt. Früher waren es hauptsächlich Männer, die Tabak-Snus verwendeten. Heute gibt es die kleinen Nikotinpäckchen in allen möglichen Geschmacksrichtungen zu kaufen. Melone, Menthol oder Veilchen zum Beispiel. Besonders junge Menschen greifen zu den kleinen Plastikdosen. Ulrika Oreset-Kurkström von der schwedischen Krebshilfe sieht diese Entwicklung kritisch.
Es
kamen neue Sorten von Nikotinprodukten auf den Markt, der sogenannte weiße Snus, um neue junge Zielgruppen anzusprechen. Man konzentriert sich vor allem auf junge Frauen mit glitzernden Verpackungen in rosa und grün, die aussehen wie ein Accessoire. Das sind keine Produkte zur Rauchentwöhnung, sondern man zielt auf völlig neue Kunden ab. Doch wie ungesund sind die kleinen Nikotinpäckchen? Ganz klar ist das nicht. Die schwedische Gesundheitsbehörde wie auch die Krebsgesellschaft halten Snus nicht für ungefährlich. Die Studienlage in Bezug auf Krebserkrankungen sei nicht eindeutig. Neben möglichen Krebserkrankungen gibt es jedoch auch noch viele andere Risiken, sagt der Wissenschaftler Jan Hirsch, der viele Jahre zu Snus geforscht hat. Mehr tödliche Herzkrankheiten. Schwangere Frauen haben ein erhöhtes Risiko für Frühgeburten. Außerdem Bauchspeicheldrüsenkrebs, Krebs in der Mundhöhle und die Fruchtbarkeit kann auch leiden. Befürworter der Nikotinpäckchen sagen, alle Produkte, die weniger schädlich sind als herkömmliche Zigaretten, seien doch die bessere Alternative. Sie fordern eine Legalisierung von Snus in ganz Europa. Derzeit ist der Verkauf von tabakhaltigem Snus jedoch nur in Schweden erlaubt, denn das Land hatte sich zum EU-Beitritt einen Sonderstatus ausgehandelt. Für manche, wie Peter, ist Snus die Lösung in einem Land, in dem es in der Öffentlichkeit fast verpönt ist, zu rauchen.
Ich musste überall
Seit 40, 45 Jahren bin ich nikotinabhängig. Erst habe ich geraucht, jetzt habe ich Snus. Ich bin wohl ein Nikotinist. Snus kann ich zum Beispiel auch im Flugzeug benutzen. Dass man in Schweden kaum Menschen mit einer gewöhnlichen Zigarette sieht, heißt nicht, dass das Land nikotinfrei lebt. Im Gegenteil. Man muss nur mal auf die kleinen Schwellungen über der Oberlippe achten, die viele Schweden haben. Da, wo das Snuspäckchen hängt.
Aus Stockholm war das der Bericht von Sophie Donges und weitermacht hier Thomas Hollmann.
RBB 24 Inforadio Sport.
In Plovdiv in Bulgarien finden an diesem Wochenende, dem verlängerten, die Ruder-Europameisterschaften statt. Und heute Vormittag hat es da schon zwei deutsche Siege gegeben. Ich bin jetzt verbunden mit Jan Dittjogert, unserem Ruderreporter in Plovdiv. Jan, wer kann sich über Gold freuen?
Also besonders beeindruckend der EM-Sieg von Fabio Kress im Leichtgewichtsmänner-Einer. Der hat hier wirklich einen bemerkenswerten Schlusssport hingelegt, hat sich da mit dem Konkurrenten aus der Türkei duelliert. Am Ende hatte Fabio Kress 39 Hundertstel Vorsprung im Ziel und kann sich also über Gold freuen. Genauso wie der Paramix-Doppelzweier, der zuvor hier die Goldmedaille gewonnen hat mit Katrin Marchand und Valentin Lutz. Da war es nicht ganz so knapp, nicht ganz so dramatisch, da war es deutlich souveräner. Also zweimal Gold für das deutsche Team, allerdings in den nicht-olympischen Klassen. Hier laufen gerade noch die vier Endläufe in den olympischen Klassen. Da hat es allerdings kein deutsches Boot in den Endlauf geschafft.
Ja, morgen dann der Deutschlandachter gefordert im Endlauf. Wie konkurrenzfähig ist das einstige Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes?
Also der Deutschlandachter hat ja keine leichte Zeit hinter sich. Hier am Donnerstag aber im Vorlauf ein echtes Achtungszeichen gesetzt. Diesen Vorlauf nicht nur gewonnen, das Ganze auch noch in wirklich ganz, ganz starker Zeit. Und dann auch noch gegen das Olympiasiegerboot aus Großbritannien. Da war es am Ende mehr als eine Länge Vorsprung. Damit war nicht unbedingt zu rechnen, zumal der Deutschlandachter sich ja neu formiert hat, auf 5 Positionen umbesetzt. Und das war ein Signal, das hat natürlich auch die internationale Konkurrenz gemerkt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das DRV-Flaggschiff hier morgen eine gute Rolle spielen kann, wenn es um den Kampf um die Medaillen geht. Vielleicht, wenn es optimal läuft, kann es sogar zur Goldmedaille reichen.
Jan Dittjogert live aus Plovdiv von der Ruder-EM. Und damit zum Fußball. In München kommen immer mehr Fans an aus Mailand und Paris. Viele haben auch kein Ticket für das heutige Champions-League-Finale. Gerade die Inter-Fans, trotzdem wollen die bei ihrer Mannschaft sein, um in dieser Saison vielleicht doch noch einen Titel zu gewinnen. Aus München, Anton Kästner.
Im Finale gegen Paris Saint-Germain hat Inter ein klares Ziel. Es besser zu machen als vor 2 Jahren, als das Team auch schon im Finale stand und das dann aber knapp gegen Manchester City verlor. Auch damals schon hieß der Trainer Simone Inzaghi. In 3 Jahren 2-mal im Finale. Das ist, glaube ich, das erste Mal in Inters Geschichte. Nur einmal stand ein Trainer 2-mal im Finale. Aber um wirklich in die Geschichte einzugehen, müssen wir am Samstag gewinnen. Erst vor einer Woche hat das Team die italienische Meisterschaft nur um einen Punkt verpasst. Ein Sieg gegen Paris würde dafür mehr als entschädigen. Und die Erfahrung in der Liga kann Inter auch helfen, sagt Stürmer Marcus Thuram. Du darfst dich, wenn das Spiel losgeht, nicht mehr ärgern über das Spiel gegen Lazio, die verlorene Meisterschaft. Wir müssen befreit aufspielen, aber schon auch im Kopf haben, was wir zuletzt gut gemacht haben und was nicht. Das hilft schon. Nicht nur das Team ist heiß aufs Finale. Bis zu 40.000 Inter-Fans wollen, laut italienischen Medienberichten, nach München kommen. Mit oder ohne Ticket. Wer kein Ticket hat, wird das Spiel wahrscheinlich beim Public Viewing im Olympiapark schauen. Oder irgendwo in der Stadt, zum Beispiel in der Nähe vom Odeonsplatz. Dort ist tagsüber der offizielle Fan-Meeting-Point für Inter-Fans. Und auch in Mailand selber wird natürlich einiges geboten sein. So wird es unter anderem Public Viewing im Mailänder Stadion San Siro geben. Für die Inter-Fans, die nicht nach München fahren.
Anstoß des Champions-League-Finale zwischen Inter Mailand und Paris Saint-Germain ist um 21 Uhr. Der Sport mit Thomas Hollmann.
Und im Studio ist wieder Matthias Wetzel. In Polen entscheiden die Wählerinnen und Wähler morgen in einer Stichwahl, wer künftig Präsident des Landes sein soll. In aktuellen Umfragen liegt der Kandidat der proeuropäischen Regierung Trzaskowski sehr knapp vor seinem Kontrahenten von der oppositionellen PiS-Partei Nawrocki. Und das, obwohl der im Wahlkampf deutliche Unterstützung von der US-Regierung bekommen hat, berichtet unser Polen-Korrespondent Martin Adam.
Karol Nawrocki steht in Washington im Oval Office des Weißen Hauses und lächelt. Daumen hoch. Neben ihm steht US-Präsident Donald Trump. Selbe Geste. Das Foto der beiden Anfang Mai ist ein Hauptgewinn für die Kampagne der rechtspopulistischen PiS im polnischen Präsidentschaftswahlkampf. Du wirst gewinnen, soll Trump Nawrocki gesagt haben. Ende Mai legt das Weiße Haus nach und schickt Heimatschutzministerin Kristi Noem nach Polen.
Ich hatte gerade die Gelegenheit, Karol zu treffen. Und hört mal, er muss der nächste polnische Präsident sein.
Ruft Noem bei einem polnischen Ableger der konservativen US-Konferenz CPAC. Mit Nawrocki an der Spitze werde Polen Europa zurückführen auf den konservativen Weg und zu der Erkenntnis, so Noem, dass Menschen ihre Rechte nicht von, Zitat, irgendwelchen Bürokraten erhalten, sondern von Gott. Dann holt sie aus gegen Nawrockis Kontrahenten, den Warschauer Stadtpräsidenten Rafał Trzaskowski.
Ich habe über die Jahre gesehen, wie Sozialisten und Leute wie dieser Bürgermeister von Warschau, der eine absolute Katastrophe ist, unsere Länder zerstört haben, weil sie durch Angst geführt haben. Sie nutzen Angst, um Menschen zu kontrollieren.
Dass die Peace-Partei seit Jahren Angst macht vor Geflüchteten, vor der EU, vor den Deutschen, dass die Peace-Wählerschaft Trzaskowski eher für einen neoliberalen Großstadtschnösel hält als für einen sozialistischen Weltenzerstörer, alles Details, mit denen sich Noem nicht belastet und die Peace auch nicht. Hauptsache Unterstützung aus den USA. Die haben 10.000 Soldaten in Polen stationiert und gelten als Lebensversicherung gegen Russland. Trzaskowskis Seite, die regierende Bürgerkoalition, setzt auch auf die USA, aber eben in Verbindung mit einem starken Europa. Als Kristi Noem in Polen ist, reist Verteidigungsminister Kosiniak-Kamysz deshalb demonstrativ zu seinem US-Pendant Pete Hegseth. Wir sind der engste Partner der Vereinigten Staaten in Europa. Es gibt keinen zweiten Verteidigungsminister weltweit, der sich so häufig mit dem US-Verteidigungsminister trifft. Wir haben wichtige Gespräche über Sicherheitsgarantien für Polen geführt, über die amerikanischen Soldaten in Polen und unsere Rüstungszusammenarbeit. Die Meldung wird sofort überschattet von einem offenen Brief, den US-Kongressabgeordnete an EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen schicken. Sie warnen vor Wahlbeeinflussung in Polen. Nicht durch die USA, die Autoren sind allesamt Republikaner. Nein, sie warnen vor dem liberalen Rafał Trzaskowski, für den eine polnische NGO Wahlspots geschaltet haben soll. Die Organisation soll auch aus dem Ausland finanziert worden sein. Trzaskowski distanziert sich, ist aber in der Defensive. Denn aus dem Ausland finanzierte Wahlwerbung ist in Polen verboten. Darauf, dass sich eine ganze Regierung einmischt, ist das polnische Recht jedoch nicht vorbereitet.
Martin Adam aus Warschau war das über die Einflussnahme der US-Regierung auf die Präsidentenstichwahl morgen in Polen. Was hat eine schottische Orgel mit Prenzlau zu tun und warum gehört auch Helge Schneider in die Geschichte? 80 Jahre nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg bekommt die Marienkirche in Prenzlau endlich wieder eine Orgel und die stammt aus Schottland. Dort hat der Prenzlauer Kantor in einem kleinen Ort das 120 Jahre alte Instrument 2018 ausfindig gemacht. Die Kirche dort wurde aufgegeben, die Orgel verkauft, den Zuschlag bekam Prenzlau, weil die Orgel hier 1:1 wieder aufgebaut werden kann. RBB-Reporterin Sabine Kramm mit der ganzen Geschichte.
Dass jetzt schon die beiden Hauptbälge der schottischen Orgel in der Marienkirche stehen und es mit den Tischlerarbeiten für Chortreppe und Unterkonstruktion losgeht, stimmt den Prenzlauer Kantor Hannes Ludwig.
Natürlich überglücklich, dass es jetzt doch trotz aller Widrigkeiten geklappt hat, ist wirklich ein ganz tolles Gefühl.
Und seine Frau, Pfarrerin Sophie Ludwig, erinnert sich.
Der Einbau sollte schon lange erfolgen. Ein großer Nervenkrieg in Corona-Zeiten und die Teuerung haben das ganze Projekt fast platzen lassen.
Das lange geplante Projekt nahm im vergangenen Jahr wieder Fahrt auf mit der Spende eines früheren Prenzlauers aus seinem Nachlass für die Orgelempore. Zwischen den backsteinernen Pfeilern schwingt sich jetzt eine hölzerne Sinuskurve entlang, verziert mit gregorianischen Gesängen in einer mittelalterlichen Notenschrift. 2500 Orgelpfeifen der historischen Orgel aus dem schottischen Kilbarkin, natürlich beschriftet und fotodokumentiert, waren in den letzten 7 Jahren in der Nikolaikirche in Prenzlau eingelagert, wurden nach und nach restauriert und müssen nun wieder zusammengesetzt werden.
Es ist im Prinzip wie ein Puzzle mit 100.000 Teilen, was wieder zusammengefügt werden muss. Das ist eine Riesenaufgabe auch für das Orgelbauunternehmen. Und wir rechnen eigentlich erst gegen Ende des Jahres grob mit einer Fertigstellung.
In der Zwischenzeit lässt Hannes Ludwig seit einigen Jahren als Übergangslösung seine eigene Heimorgel in der Marienkirche erklingen. Und auch die ist nicht irgendeine, sondern keine geringere als die ehemalige Hausorgel von Helge Schneider. Auch diese hat Hannes Ludwig ergattern können und so spielte sie im Sommer immer bei Rush-Hour-Konzerten.
Ich war völlig geplättet, dass da so laute Töne rauskommen und so schöne Töne aus dieser kleinen Orgel. Und das ist ja richtig toll. Aber ich bin gespannt, wie die große Orgel sich anhört.
Aber das wäre erst nochmal die Helge Schneider Heimorgel. Auf die große Orgel für die Marienkirche müssen die Prenzlauer noch etwas warten. Der Beitrag war von rbb-Reporterin Sabine Kramm.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Clint Eastwood kommt noch immer nicht zur Ruhe. Erst im vergangenen Jahr brachte er als Regisseur seinen 40. Spielfilm ins Kino und bisher hat er einen Rückzug aus dem Filmgeschäft auch nicht angekündigt. Seine beispiellose Karriere begann Eastwood als wortkarger Held mit eiskaltem Blick. Später spielte er auch einfühlsamere und komplexere Charaktere. Heute feiert Clint Eastwood seinen 95. Geburtstag. Kulturreporterin Mia von Hirsch gratuliert.
Clint Eastwood.
Guten Abend.
Als Schurke im Italo-Western mit Zigarillo und Poncho. So beginnt 1964 die Karriere des Schauspielers.
Meinen Namen erwähnen Sie lieber nicht. Es ist besser, wenn die Roccos nicht wissen, dass ich auf ihrer Seite stehe.
Seinen Durchbruch hat Clint Eastwood durch die sogenannte Dollar-Trilogie vom italienischen Regisseur Sergio Leone. Clint spielt die Hauptrolle in den Western. So wird die Filmindustrie in den USA auf ihn aufmerksam.
Das ist eine 44er Magnum, die stärkste Handfeuerwaffe der Welt. Die bläst dir das Gehirn aus dem Schädel. Fühlst du dich wohl?
1971 wird er auch in Hollywood bekannt, durch die Krimireihe Dirty Harry. Clint Eastwood geht in der Rolle des Polizeiinspektors auf Verbrecherjagd in San Francisco. Aber Clint Eastwood kann mehr als nur Schauspielern. Er kann Klavier und Trompete spielen, singt und komponiert etwa den Western-Song Santa Fe Trail. Er führt selbst Regie und gewinnt so unter anderem zweimal einen Oscar für die Filme Erbarmungslos und Million Dollar Baby.
Wenn ich sie nehme,
ich verspreche, ich werde hart arbeiten,
dann zweifeln sie nie an mir und ich versuche zu vergessen, dass sie ein Mädchen sind.
Auch privat ist Clint Eastwood umtriebig. Er hat 8 Kinder von 6 Frauen, kauft und restauriert eine in die Jahre gekommene Ranch in Carmel, südlich von San Francisco, ist in diesem Örtchen sogar für 2 Jahre Bürgermeister. Beim Entspannen helfe ihm sein Hobby, erzählt er in einem Interview.
Sometimes go off and just fly a helicopter.
Helikopter fliegen. Für Aufmerksamkeit sorgt auch immer wieder seine politische Einstellung, indem er häufig republikanische Politiker unterstützt, sich gleichzeitig aber für die gleichgeschlechtliche Ehe und das Recht auf Abtreibung ausspricht. Seine enorme Energie bewahrt sich Clint Eastwood auch bis in die späteren Jahre seines Lebens hinein und produziert weiter Filme. Wie etwa 2021, als er mit 91 Jahren im Western Cry Macho die Hauptrolle spielt und Regie führt.
Die Leute versuchen nur Macho zu sein, um ihren Mumm zu beweisen.
Insgesamt ist Clint Eastwood an über 80 Filmen beteiligt und wird dafür über hunderte Male für Preise nominiert und ausgezeichnet. Eine wahre Hollywood-Legende.
Clint Eastwood, Regisseur und Schauspieler aus Kalifornien, wird heute 95 Jahre alt. Kulturreporterin Mia von Hirsch hat ihn und sein Werk gewürdigt.
Werbung.
Kaffee oder Tee? Jeder Mensch ist anders, aber eins steht fest. Bei uns finden Sie die Küchentrends, die in Ihr Leben passen.
Musterhausküchen gehören zum Leben. Jetzt Studio finden und Trends erleben. Musterhausküchen.de.
Musterhausküchen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Oh, jetzt hat's hier einen Rucker gegeben im Computer. Ich fange nochmal an. A10, östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau. Zwischen Rüdersdorf und Erkner gibt es Behinderungen nach einem Unfall. Jetzt kommt A10, westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle mit plus 30 Minuten. In der Gegenrichtung Stau zwischen Potsdam Nord und Föben mit plus 10 Minuten. Stadtverkehr Berlin, A113 stadtauswärts zwischen Spätstraße und Schönefeld Nord Stau mit plus 10 Minuten. A115 AWUS stadtauswärts zwischen Spanische Allee und Kreuz Zehlendorf ist nach einem Unfall die rechte Spur blockiert. Es staut sich am Hüttenweg. Plenterwald. Heute und morgen findet rund um den Treptower Park der Berlin-Triathlon statt. Die neue Krugallee ist bereits gesperrt. Am Mittag kommen weitere Straßensperrungen hinzu. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskow-Allee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten für Kraftfahrzeuge gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können den Bereich passieren. Aktuell staute sich auf den Umfahrungen über Minna-Todenhagen-Straße und Rudolf-Rühl-Allee.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 12.30 Uhr mit Michael Mellinger. Guten Tag. US-Präsident Trump hat angekündigt, die Zölle auf Stahl zu verdoppeln, von jetzt 25% auf 50%. Er sagte vor Mitarbeitern eines Stahlbetriebs, dass die zusätzlichen Importgebühren die amerikanische Stahlindustrie stärken würden. Die neuen Sätze sollen am Mittwoch in Kraft treten und auch für Aluminium gelten. Die Stahlzölle treffen auch Deutschland, das zu den 10 größten Exporteuren von Stahl in die USA gehört. Russland hat im UN-Sicherheitsrat Bedingungen für eine Waffenruhe in der Ukraine genannt. In dieser Zeit dürfe es keine weiteren Waffenlieferungen für das Land geben, sagte UN-Botschafter Nebenzia. Auch dürfe Kiew nicht weiter so wörtlich mobil machen. Die Ukraine fordert dagegen schon länger eine Feuerpause ohne Vorbedingungen. Am Montag soll es in Istanbul eine zweite direkte Verhandlungsrunde zwischen Vertretern beider Länder geben. In der Nacht haben sowohl die Ukraine als auch Russland wieder gegenseitige Angriffe gemeldet. Bundesgesundheitsminister Warken will Vapes und E-Zigaretten stärker regulieren. Den Zeitungen der Funke-Gruppe sagte sie, die Bundesländer sollten damit ähnlich wie der Bund den Nichtraucherschutz stärken. In den aromatisierten Verdampfern seien gesundheitsschädliche Stoffe, die besonders Kinder und Jugendliche belasteten. Warken äußerte sich zum heutigen Welt-Nichtrauchertag. Annika Hennig.
Aromen sollen gezielt junge Leute neugierig machen und das könne in die Sucht führen, kritisiert die WHO. Die Deutsche Krebsgesellschaft fordert einen besseren Schutz von Nichtrauchern. Vorbild sei Frankreich, da darf ab Juli nicht mehr in Parks, an Bushaltestellen oder vor Schulen geraucht werden.
Naturereignisse haben in Deutschland im vergangenen Jahr Milliardenschäden angerichtet. Laut dem Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft zahlten allein Auto- und Sachversicherungen 5,7 Milliarden Euro. Besonders betroffen war Süddeutschland, wo es schwere Überschwemmungen gab. In Brandenburg waren die Schadenssummen deutlich höher als im Vorjahr, vor allem durch Stürme und Hagelschauer. In Berlin wurde dagegen weniger ausgezahlt. In Rheinsberg in Ostprignitz-Ruppin findet heute zum zweiten Mal ein Umzug zum Christopher Street Day statt. Die Organisatoren wollen damit ein Zeichen gegen Diskriminierung und für Toleranz setzen. Es soll auch eine Kundgebung, Live-Musik und Infostände geben. Die Veranstaltung wird von der Polizei begleitet. Im vergangenen Jahr hat es Anfeindungen gegeben, vor allem im Internet. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute ein Wechsel aus Sonne und Wolken, nur vereinzelt Schauer oder Gewitter, maximal 28 Grad. Zurzeit in Berlin Buch 21 und in Steglitz 23 Grad, in Stechlin 19 und in Senftenberg 26 Grad. Morgen wechselhaft und teils kräftige Schauer und Gewitter, örtlich mit Starkregen und Hagel bei 24 bis 28 Grad. Die Zeit 12.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Sanktionen gegen Russland. Scharfes Schwert oder stumpfes Symbol? Um Moskau zur Einstellung seines völkerrechtswidrigen Angriffskriegs auf die Ukraine zu bewegen, setzen die Verbündeten des angegriffenen Landes neben militärischer Unterstützung auch auf Sanktionen. So hat die EU gerade ihr 17. Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet und arbeitet schon am nächsten. Der ukrainische Präsident Selenskyj drang bei seiner Visite in Berlin am Mittwoch ebenso auf weitere Maßnahmen wie der deutsche Außenminister Wadephul bei seinem Antrittsbesuch in Washington. Zugleich führt Russland seinen Krieg gegen die Ukraine weiterhin mit voller Wucht. Um Wirkung und Wirksamkeit der Russland-Sanktionen geht es im Gespräch mit dem Wirtschaftswissenschaftler Janis Kluge. Er forscht bei der Stiftung Wissenschaft und Politik zu diesen Fragen. Guten Tag, Herr Kluge.
Hallo, schönen guten Tag.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Herr Kluge, die Sanktionen sollen es der russischen Regierung erschweren, den Krieg gegen die Ukraine zu finanzieren. Sieht es danach aus?
Es sieht nicht danach aus. Wir müssen natürlich immer betrachten, eine Situation, wo es die Sanktionen nicht gegeben hätte, und die vergleichen mit der Situation, wo es jetzt Sanktionen gibt. Und natürlich hat Russland durch die Sanktionen Einnahmeausfälle. Aber weil der Krieg für Russland so eine hohe Bedeutung hat, wird eher an anderen Bereichen gespart. Und insgesamt sind momentan noch genügend finanzielle Mittel da, um den Krieg eben in der aktuellen Intensität fortzusetzen.
Man müsste es vielleicht mit einer sehr viel langfristigeren Perspektive sehen.
Die Zeitachse spielt eine sehr große Rolle. Die Wirkung ist natürlich eine, die auch teilweise sich akkumuliert im Laufe der Zeit. Es gibt schon auch Wirkung, wenn die Sanktionen eingeführt werden, also ganz früh. Dann ist es vor allen Dingen Disruption, Chaos. Das hatten wir ganz am Anfang der Vollinvasion. Aber jetzt aktuell sind wir in einer Phase, wo Russland sich relativ gut angepasst hat an viele Maßnahmen. Und auch dank bisher jedenfalls einigermaßen hoher Ölpreise, es schafft eben vieles zu kompensieren.
Nun verschärfen die Verbündeten der Ukraine die Sanktionen gegen Russland ja immer wieder. Also Einfuhrverbote, Exportbeschränkungen, Ölembargo, aber auch so weiche Maßnahmen wie Visabeschränkungen, um nur einige Maßnahmen zu nennen. Wo sehen Sie denn bisher die deutlichste Wirkung?
Ich glaube, am besten kann man die Wirkung eigentlich bei den Exportsanktionen, also auf die russischen Energieexporte, zeigen. Da kann man zum Beispiel zeigen, dass Russland auf seine Ölexporte jetzt einen gewissen Rabatt einräumen muss, wenn es die nach Indien beispielsweise verkauft. Und wenn man das aufsummiert, was da im Laufe des Jahres zusammenkommt, Russland pro Fass Öl immer so 10 oder 15 Dollar verliert im Vergleich zur Situation ohne Sanktionen, dann kommt man schon auf 20 bis 30 Milliarden Dollar, die Russland im Jahr entgehen. Das ist eine Seite, die man gut zeigen kann. Man kann auch gut zeigen, dass die russische Kohleindustrie sich aktuell in der Krise befindet. Das hängt auch damit zusammen, dass wir eben Kohleimporte aus Russland sanktioniert haben. Und es einfach unglaublich schwierig ist, die Kohle, die ja sehr schwer und großes Volumen hat, woanders hin zu transportieren. Das heißt, da ist es tatsächlich sehr deutlich zu sehen. Es gibt natürlich auch deutliche Wirkungen bei den Beschränkungen auf Importe, beispielsweise auf Flugzeugteile. Russland hat zwar noch Flugzeuge, die es jetzt in der zivilen Luftfahrt einsetzen kann, aber die Flotte schrumpft, und das sorgt natürlich dafür, dass auch die Preise im Flugverkehr steigen und dass das schwieriger wird für Russland. Aber wir sind inzwischen auch schon bei den meisten Sanktionen über 3 Jahre nach der Einführung. Und natürlich gibt es Anpassungsprozesse und es gibt auch Reaktionen von der russischen Seite. Und die sorgen dafür, dass viele dieser Effekte dann nicht mehr so deutlich zu erkennen sind. Also nur ein Beispiel. Es gibt natürlich auch viele Sanktionen gegen den Export von Halbleitern, also Chips, nach Russland. Und da haben sich eben Umgehungswege etabliert, vielfach durch China, aber durch andere Drittstaaten auch. Und über diese Wege kann Russland sich aktuell mit diesen Materialien relativ gut versorgen, auch wenn es alles teurer geworden ist.
Das gehört auch zu den Anpassungsprozessen, die Sie meinen, dass über Drittstaaten wie Kasachstan, China, haben Sie auch gerade genannt, oder die Türkei Sanktionen umgangen werden. Wie groß ist denn insgesamt die Bedeutung dieser Umgehungsstrategie oder Anpassungsstrategie?
Diese Umgehung ist für Russland überlebenswichtig. Das ist wirklich gerade bei den Sanktionen, die sich gegen die russischen Importe richten, also das Technologieembargo, ist das absolut entscheidend. Es ist auch da so, dass China eine herausragende Rolle spielt. Also ich würde schätzen, ungefähr 80% dieser Umgehung findet durch China statt. Das heißt, dass auch westliche Technologien durch China nach Russland gelangen. Wenn wir beispielsweise auch an westliche Halbleiter denken, dann werden die oft in Südostasien produziert und dann vielleicht nach China exportiert, vielleicht in China selbst produziert und gelangen von dort auch nach Russland. Und das ist entscheidend für Russland. Ohne diese Umgehungsmöglichkeiten stünde Russland wirklich vor großen Problemen. Aber ja, es ist gleichzeitig auch unglaublich schwer, das zu stoppen, weil wir natürlich nicht so viel Kontrolle darüber haben, was in einem Drittstaat wie China passiert.
Wie genau weiß man eigentlich, wie es um die russische Wirtschaft bestellt ist? Kann man den offiziellen Daten trauen?
Aus meiner Sicht kann man den Daten trauen. Es gibt auch in Russland noch einen überraschend kontroversen Diskurs zu der wirtschaftlichen Lage. Es gibt da Experten, es gibt Forschungsinstitute. Das ist ein Bereich, der in gewissen Grenzen noch nicht als politisch gesehen wird. Und deshalb ist da noch ein gewisses Maß an, würde ich sagen, Wissenschaftsfreiheit vorhanden. Und das sorgt dafür, dass viele Augen auf diese Daten schauen und dass das viel diskutiert wird, auch teilweise heiß diskutiert wird, wie gut die sind und ob die irgendeine andere Entwicklung verdecken. Natürlich auch über die zunehmende Zensur von Daten, die es schon gibt. Also Daten werden einfach nicht veröffentlicht. Aber insgesamt gibt es doch eben da noch ja sehr viel Diskussion von sehr verschiedenen Experten, die das seit sehr langer Zeit machen. Und darum gibt es eigentlich aus meiner Sicht keine Gründe, daran zu zweifeln, dass diese Daten relevant und echt sind. Man könnte natürlich die Theorie haben, dass es dann die offiziellen Daten gibt und dann gibt es vielleicht noch insgeheim die wahren Daten. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht an solche Theorien, weil das viel zu komplex wäre und da müsste sozusagen die gesamte Statistikagentur eingeweiht sein, wo tausende Menschen arbeiten. Außerdem hat Russland auch einfach nicht so das Motiv, uns über die eigene Wirtschaftslage zu täuschen, wie das bei uns manchmal vermutet wird.
Herr Kluge, fördern diese Sanktionen eigentlich innenpolitisch den Rückhalt für Wladimir Putin?
Aus meiner Sicht haben sie keinen besonderen Einfluss auf den innenpolitischen Rückhalt. Natürlich versucht die russische Regierung, die Sanktionen zu instrumentalisieren, auch um zu zeigen, dass der Westen eben darauf aus ist, Russland in die Knie zu zwingen. Das offizielle Narrativ ist an der Stelle, Sanktionen werden so oder so eingeführt. Das hat nichts mit dem Krieg zu tun, das hat nichts. Es ist einfach nur Containment. Russland soll daran gehindert werden, sich zu entwickeln. Das ist das offizielle Narrativ. Gleichzeitig ist das sozusagen offizielle Haltung auch immer, die Sanktionen machen uns überhaupt nichts aus. Das heißt, das ist sogar vielleicht noch förderlich für uns, weil wir dann unsere eigenen Kompetenzen, unsere eigenen Technologien entwickeln und das ist sozusagen nutzlos und der Westen schadet sich nur selber. Es gibt natürlich gewisse Widersprüche zwischen diesen Narrativen, zwischen diesen Einordnungen von staatlicher Seite. Das macht aber gar nichts. Es ist ja auch ein Teil von Propaganda. Aber es ist nicht so, dass die russische Regierung sich hinstellt und sagt, all unsere wirtschaftlichen Probleme sind nur wegen dem Westen. Und also, weil man eben diese Probleme gar nicht als sanktionsbedingt anerkennen möchte. Man möchte nicht anerkennen, dass die Sanktionen wehtun.
Das heißt dann also, dass die Sanktionen oder das Bewusstsein für die Sanktionen in der russischen Bevölkerung auch nicht so weit verbreitet ist, beziehungsweise dass die Bevölkerung nicht das Gefühl hat, zu verlieren durch die Sanktionen?
Ich glaube, dass das sehr stark davon abhängt, wie man fragt, weil es in den unterschiedlichen Bevölkerungsschichten in Russland die Menschen einfach unterschiedlich stark betroffen sind von den Sanktionen. Wenn sie beispielsweise in einer Großstadt wohnen, vielleicht für ein westliches Unternehmen gearbeitet haben, relativ viel auch westliche Güter konsumiert haben, vielleicht auch gerne mal nach Europa gereist sind, dann treffen sie die Sanktionen persönlich sehr hart. Wenn sie aber eher in der Provinz wohnen, vielleicht eher sozusagen lokal produzierte Güter konsumieren und auch vielleicht überhaupt keinen Pass haben, das gibt es auch eben, es ist so, sehr, sehr viele Russen waren noch nie außerhalb des Landes, also kein Reisepass, dann kann es sein, dass sie von den Sanktionen nicht viel mitbekommen. Jedenfalls können sie nicht klar erkennen, welche wirtschaftlichen Probleme, die es vielleicht gibt, wie beispielsweise Inflation, eigentlich mit den Sanktionen wie zusammenhängen.
Ein Argument, das öfter vorgebracht wird von Gegnern oder Skeptikern von Sanktionen, dass eben der Mann auf der Straße, die Frau auf der Straße die Folgen der Sanktionen im Alltag zuallererst zu spüren bekommen würde. Das stimmt dann also so nicht?
Aus meiner Sicht nicht. Natürlich ist es so, dass in Russland sehr viele Dinge wirtschaftlich gleichzeitig passieren. Wir haben auf der einen Seite die Sanktionen, die eingeführt worden sind. Wir haben gleichzeitig den Krieg, der dafür sorgt, dass der Staat sehr viel ausgibt, sehr viele Jobs geschaffen werden, Rüstungsindustrie, im Militär. Wir hatten dann auch eine Phase sehr hoher Energiepreise und alle diese Dinge haben zusammengewirkt und das hat dazu geführt, dass die Arbeitslosigkeit beispielsweise in Russland sehr gefallen ist in den letzten Jahren und auch die Gehälter der Menschen sehr gestiegen sind. Es ist aktuell sogar ein Problem für die russische Regierung, dass es Arbeitskräfteknappheit gibt. Für die Menschen ist das gut, also die haben dadurch steigende Gehälter. Aber da sieht man eben schon, dass es teilweise sehr schwer auseinanderzuhalten ist, was ist eigentlich ein Sanktionseffekt und was ist ein Effekt jetzt einfach von diesen staatlichen Ausgaben für den Krieg. Die Sanktionen sind schon so gestaltet, dass sie nicht die verwundbaren Teile der Bevölkerung treffen. Das heißt, es gibt Ausnahmen, vor allen Dingen im Bereich von medizinischen Gütern. Also wenn wir die europäischen Exporte nach Russland betrachten, dann ist ein Großteil davon im Pharmabereich und eben medizinische Geräte. Es ist auch anfänglich so gestaltet worden, dass man beispielsweise günstige Elektronik nicht sanktionieren wollte, um der Bevölkerung die Möglichkeit zu geben, sich weiter unabhängig zu informieren. Also man hat versucht, gewisse normative Grenzen zu setzen beim Sanktionieren, damit es nicht zu sozialen Härten oder humanitären Krisen kommt in Russland durch die Sanktionen.
Für den Westen haben die Russland-Sanktionen ja durchaus auch einen Preis. Es gibt Unternehmen, die wegen der hohen Energiepreise Verluste hatten oder für die ein wichtiger Markt dadurch weggebrochen ist. Was sagen Sie, ist der Schaden für Russland trotzdem höher als für die Unterstützer der Ukraine?
Die Auswirkungen auf Deutschland oder auf Europa, auf die westlichen Staaten, sind nicht so leicht zu quantifizieren. Es gibt da ein ganz besonderes Maß, aber ein ganz besonderer Punkt, und das sind die Gasimporte aus Russland. Letztlich hat Russland 2022 selbst entschieden, die Gasexporte nach Europa, vor allen Dingen durch Nord Stream, aber durch andere Pipelines einzustellen. Und das hat eben zu dieser Energiekrise geführt und hat bei uns die Inflationsraten in die Höhe getrieben, weil bei Gas die Preise sehr empfindlich reagieren auf Angebotsveränderungen. Und der Gaspreis wirkt sich auch sehr stark auf den Strompreis aus. Und das hat bei uns wirklich zu diesen teilweise horrend hohen Energiekosten geführt. Das waren keine direkten Sanktionsauswirkungen. Das ist immer wieder wichtig zu betonen. Es gibt bis heute keine Sanktionen auf russisches Gas. Das heißt, das war eine russische Entscheidung. Man kann das natürlich im Kontext von Wirtschaftskrieg irgendwie in einen Topf werfen. Aber das sind keine Rückwirkungen unserer Sanktionen gewesen. Und wenn wir uns mit diesen Rückwirkungen befassen, ist es natürlich auf der einen Seite so, dass die Experten in Brüssel, die Sanktionen mitgestalten, natürlich auch in den Hauptstädten in Europa, dass die natürlich sehr genau schauen, welche Maßnahme würde uns eigentlich wehtun. Und wenn es für zu schmerzhaft gesehen wird, dann legt man lieber ein Veto ein oder man versucht etwas anderes zu finden. Das heißt, die Sanktionen sind gezielt so gestaltet, dass die Kosten für uns nicht zu hoch werden. Und der zweite wichtige Punkt ist, dass Russlands Wirtschaft natürlich viel, viel kleiner ist als die westlichen Wirtschaften. Und wenn man jetzt durch Sanktionen die Handelsbeziehungen zwischen dem Westen und Russland kappt, gibt es natürlich auf beiden Seiten gewisse Verluste, das ist klar. Aber in Russland, in dieser kleinen Wirtschaft, fallen diese Verluste eben konzentriert an. Und im Westen, der eben, ja, wenn man jetzt den gesamten Westen zusammennimmt, einschließlich der USA, vielleicht 20 mal größeres Bruttoinlandsprodukt hat, verteilt sich das auf viele Schultern. Das heißt, die Auswirkungen, es ist kaum vorstellbar, dass man eine Sanktion findet, wo praktisch dann die westlichen Staaten mehr leiden als Russland. Also die Wirkung ist tatsächlich auf Russland deutlich stärker konzentriert. Und alles, was wir an Rückwirkungen von den Sanktionen selber haben, ist im Vergleich dazu wirklich minimal.
Welche Sektoren oder Technologien sollten denn westliche Sanktionen jetzt ins Visier nehmen, um weiterhin spürbaren Druck auszuüben? Oder hat der Westen sein Repertoire an Sanktionen schon ausgereizt?
Ich befürchte, dass das zum Teil der Fall ist, also dass das Repertoire schon deutlich geschrumpft ist. Man kann das natürlich auch positiv formulieren. Es wurde schon einfach sehr viel gemacht und unser Handel mit Russland ist extrem stark zurückgegangen. Also wir reden da von 75% und mehr und das Verbleibende ist, wie gesagt, dann oft medizinische Güter, wo man eben auch kritisch hinterfragen kann, ob man und in welchem Maße man das sanktionieren möchte. Natürlich machen sich seit über 3 Jahren viele Leute sehr viel Gedanken über, was man noch sanktionieren könnte und müsste. Und dabei kommen auch immer wieder neue Güter ins Spiel. Also ein Beispiel sind die Controller von Spielekonsolen. Das ist erstmal nicht offensichtlich mit dem Krieg verbunden, aber die werden eben eingesetzt, um Drohnen zu steuern beispielsweise. Deshalb sind die zuletzt in einem Sanktionspaket auch sanktioniert worden. Aber im Bereich von Dual-Use-Gütern, also Gütern, die man sowohl militärisch als auch zivil einsetzen kann, im Bereich von Maschinen, natürlich im Bereich von Waffen und Sensoren, war natürlich schon sehr, sehr früh das Technologieembargo sehr weitgehend. Und alle Pakete, die wir eigentlich in den letzten, ich würde sagen, 2 Jahren gesehen haben, Sanktionspakete der EU beschäftigen sich vor allen Dingen mit der Bekämpfung von Sanktionsumgehungen und gar nicht mehr so sehr damit, jetzt immer noch mal neue zusätzliche Maßnahmen zu beschließen.
Unter welchen Bedingungen würden Sie Sanktionen gegen Russland denn als erfolgreich bewerten?
Die Sanktionen wären dann erfolgreich, wenn beispielsweise der Krieg enden würde, weil Russland eine kompromissbereite Haltung in Verhandlungen einnimmt. Auch dann wäre es sehr schwierig, das eindeutig zu beweisen, dass die Sanktionen dabei eine entscheidende Rolle gespielt haben. Also Sanktionen haben immer ein Beweisproblem, egal ob sie erfolgreich sind oder nicht. Aber das wäre das Ziel. Das Ziel wäre, Russland kompromissbereiter zu machen. Letztlich kann man sich natürlich Situationen vorstellen, in denen es in Russland innenpolitische oder wirtschaftliche Probleme gibt, die das Regime selbst gefährden und die vielleicht drohender sind, als es für Putin wäre, diesen Krieg zu beenden, was ja auch mit Risiken für Putin verbunden ist. Also diese Entscheidung, jetzt einen Waffenstillstand einzugehen, für Russland attraktiver machen. Momentan sind wir von der Situation relativ weit entfernt, das muss man auch sagen. Aber wenn wir davon ausgehen, dass es einmal zu einem Abkommen oder zu einem Ende dieses Krieges kommt, bin ich ziemlich sicher, dass die Sanktionen und die wirtschaftliche Entwicklung in Russland dabei eine Rolle gespielt haben werden. Das ist Stand heute Spekulation, aber das ist die Theorie der Wirksamkeit von Sanktionen. Es gibt auch noch andere Arten, auf denen, also wie Sanktionen wirken. Natürlich ist das auch ein Signal an Drittstaaten, dass was passiert, wenn man den Nachbarn überfällt, dann gibt es eben Sanktionen. Es ist ein Signal auch an uns selbst, nach innen, wir lehnen das ab, wir stehen zum Völkerrecht. Es ist auch am Anfang der Versuch gewesen, Russland überhaupt davon abzuschrecken, es zu tun, indem man damit droht, dass Sanktionen eingeführt werden. Das heißt, es gibt ganz verschiedene Arten, wie Sanktionen eingesetzt werden und wirken können. Zuletzt ist natürlich auch die Hoffnung, dass die Aufhebung von Sanktionen in Verhandlungen vielleicht sozusagen eine Art Verhandlungspfand auch werden könnte. Das ist nicht bei allen Sanktionen der Fall, denke ich, weil es eben diese Anpassungsprozesse gibt, aber beispielsweise bei den Zentralbankreserven. Es sind ja um die 300 Milliarden Dollar in Zentralbankreserven von den Sanktionen eben immobilisiert. Das heißt, sie können nicht von Russland, darauf kann nicht zugegriffen werden, und das freizugeben wäre natürlich hochinteressant für Russland. Aber das heißt, in Verhandlungen können die dann auch nochmal eine Rolle spielen, wenn es darum geht, dass es beispielsweise in Waffenschittern oder tatsächlich irgendeine Art von Frieden gäbe.
Nun kommt die Stiftung Wissenschaft und Politik, für die Sie arbeiten, in einer Metastudie zu dem Ergebnis, dass autokratische Regime selten nachgeben aufgrund von Sanktionen. Sehen Sie auch im Fall von Russland prinzipielle Grenzen von wirtschaftlichen Sanktionen?
Ich sehe Grenzen, und dennoch bin ich davon überzeugt, dass die Sanktionen bereits wirksam sind aktuell. Es ist beispielsweise sehr einfach zu zeigen, dass Russland jetzt in einer deutlich besseren wirtschaftlichen Situation wäre, hätte es die Sanktionen nicht gegeben. Wir hatten vorhin über die Ölexporte gesprochen. Hätte Russland jedes Jahr in den letzten 3 Jahren diese 20, 30 Milliarden mehr eingenommen, stünde Russland heute deutlich besser da, könnte viel mehr dafür ausgeben, zu rekrutieren, noch mehr dafür ausgeben, Waffen zu importieren aus Iran, aus Nordkorea beispielsweise. Und das heißt, natürlich haben die Sanktionen bereits die Position Russlands verschlechtert im Vergleich zu einem Szenario ohne Sanktionen. Man muss immer schauen, welches Ziel man mit den Sanktionen verknüpft. Und dass Russland den Angriff einstellt, dass es einen Waffenstillstand gibt und Frieden vielleicht letztendlich, ist ein sehr, sehr großes Ziel. Und ich glaube, dass Sanktionen einen Beitrag leisten können, aber nicht, dass sie es alleine erreichen können. Da bin ich auch skeptisch. Aber was jetzt die aktuelle Lage betrifft, haben die Sanktionen auf jeden Fall schon jetzt einen Unterschied gemacht.
Herr Kluge, dem US-Präsidenten Trump ist die Normalisierung des Verhältnisses zu Russland ja offenbar viel wichtiger als das Verhältnis zu Europa oder die Beendigung des Krieges, des russischen Krieges gegen die Ukraine. Was, wenn die USA keine schlagkräftigen Sanktionen gegen Russland mehr verhängen? Kann Europa das ausgleichen, ohne selbst wirtschaftlichen Schaden zu erleiden dann auch noch?
Die Mittel der Europäer sind bei Sanktionen etwas begrenzter als die der Amerikaner, weil die Amerikaner eben nicht nur den eigenen Handel mit Russland sanktionieren, sondern auch Russlands Handel mit Drittstaaten wie Indien oder China. Oder das zumindest können, dadurch, dass die Amerikaner die sogenannten Sekundärsanktionen in ihrem Repertoire haben, also Sanktionen gegen Unternehmen in Drittstaaten wie Indien. Eine indische Raffinerie, die russisches Öl importiert, kann von den Amerikanern dafür sanktioniert werden. Außerdem haben die Amerikaner durch das dollarbasierte Finanzsystem auch eine deutlich größere Reichweite. Es ist für diese Unternehmen in Drittstaaten viel schmerzhafter, von den Amerikanern sanktioniert werden, als von den Europäern sanktioniert zu werden. Auch das steigert die Möglichkeiten der Amerikaner. Und deshalb waren die Amerikaner immer ein sehr, sehr wichtiger Teil dieser Sanktionskoalition im Westen. Die Europäer sind aber auch nicht machtlos. Es sind auch einige sehr wichtige Instrumente, die die Europäer alleine unter Kontrolle haben. Das eine sind die Zentralbankreserven, die wir schon angesprochen haben. Der Großteil davon liegt in Euros und ist damit unter europäischer Kontrolle. Es geht aber auch um die Verbindung russischer Banken zu SWIFT beispielsweise. Das SWIFT-Netzwerk ist auch unter europäischer Kontrolle, weil der Hauptsitz eben in Belgien liegt. Auch eine Sanktion, die die Amerikaner nicht aufheben können ihrerseits, das ist eine europäische Sanktion. Und auch unser Ölimportembargo, unser Kohleimportembargo, das heißt, alle diese Maßnahmen sind in unserer eigenen Hand. Was schwächer werden würde, wenn die Amerikaner nicht mehr mitspielen, wäre eben die Durchsetzung gegen Drittstaaten, auch eben Druck auszuüben, selbst auf Länder wie China, dass sie eben bestimmt wenigstens bestimmte Dinge, die militärisch relevant sind, jetzt aktuell nicht nach Russland schicken. Das ist schwierig, das ist immer sozusagen viel Verhandlung, aber dafür braucht man schon auch die Amerikaner, weil die eben durch ihre Sanktionen, auch ihre politische Macht natürlich einfach auch dann für die chinesische Seite relevanter sind. Insofern wäre das ein herber Verlust, wenn die Amerikaner aus dieser Koalition ausscheren. Dafür müssen sie gar nicht die Sanktionen aufheben, sondern es reicht schon, dass sie eben bei der Durchsetzung nicht mehr so aktiv beteiligt sind und den Europäern dabei nicht weiterhelfen. Auch das sorgt schon für eine Erosion der Wirksamkeit dieser Maßnahmen.
Herr Kluge, Sie haben jetzt im Gespräch immer wieder betont, dass man eben langfristig auch denken muss, wenn man die Wirksamkeit von Sanktionen beurteilen will. Seit mehr als 3 Jahren, also wir gehen jetzt ins 4. Jahr, wird Sanktionspaket um Sanktionspaket verhängt, auch von den Europäern. Droht in Europa, droht in Deutschland so etwas wie Sanktionsmüdigkeit?
Mein Eindruck ist eigentlich schon, dass diese Sanktionsmüdigkeit spätestens mit dem Beginn dieser Energiekrise in Deutschland da ist, auch wenn, wie gesagt, die Energiekrise eigentlich ein Ergebnis der russischen Entscheidung war, die Gaslieferung einzustellen. Trotzdem ist das in Deutschland in der Diskussion sehr stark vermischt worden, weil es eben auch die Wirtschaftsbeziehungen zu Russland betrifft. Und seitdem ist man, glaube ich, sehr vorsichtig und der Appetit auf neue Sanktionen ist sehr gering. Und es ist auch so, dass wir natürlich am Anfang dieser Vollinvasion eine sehr großes politisches Momentum hatten. Wir hatten praktisch einen Schock in den westlichen, in den europäischen Gesellschaften. Und wir haben uns ein Stück weit an diesen Krieg gewöhnt. Und wir haben nicht mehr die Bereitschaft ist nicht mehr sehr verbreitet, da jetzt weitere Opfer zu bringen aktuell, um sozusagen nochmal Sanktionen einzuführen oder vielleicht auch deutlich mehr Geld in die Ukraine zu schicken. Das ist einfach ein Gewöhnungseffekt. Und auch deshalb sind die Sanktionspakete in den letzten 2 Jahren immer kleiner geworden. Auch wenn sie, ja, wie Sie richtig sagen, immer wieder neue Pakete gibt. Letztlich kann man die heutigen Pakete nicht mehr mit dem vergleichen, was in Paket 1, 2, 3, 4 und 5 und 6 entschieden wurde. Das waren richtig große Maßnahmen. Heute geht es eher darum, wie gesagt, das bisher Entschiedene weiter gut durchsetzen zu können und zu verhindern, dass es seine Wirkung verliert.
Vielen Dank, Herr Kluge.
Sehr gerne.
Um Wirkung und Wirksamkeit der Russland-Sanktionen ging es im Gespräch mit dem Wirtschaftswissenschaftler Jannis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Das Gespräch führte Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.
RBB 24 Inforadio im Gespräch.
Was heißt heute Ostdeutsch? Was Westdeutsch? Für die einen prägende Lebenserfahrung, für die Jüngeren oft nur ein Begriff ohne Gefühl. Wie haben sich Identitäten seit der Wende verändert? Und was bleibt?
Wo steht Ostdeutschland 35 Jahre nach der Einheit? Darüber diskutiert Harald Asel mit seinen Gästen am kommenden Dienstag um 18 Uhr in der Bundesstiftung Aufarbeitung. Mehr Infos unter rbb24inforadio.de.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der A10, östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. Zwischen Marzahn und Dreieck Barnim gibt es Behinderungen durch ein liegen gebliebenes Fahrzeug. A10, westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle mit plus 30 Minuten. In der Gegenrichtung Stau zwischen Potsdam Nord und Föben mit plus 10 Minuten. Die A11 Berlin Richtung Stettin ist zwischen Bernau Nord und Wandlitz nach einem Unfall gesperrt. Stadtverkehr Berlin, A115 Abus Stadt auswärts zwischen Spanischer Allee und Kreuz Zehlendorf ist nach einem Unfall die rechte Spur blockiert, es staut sich ab Hüttenweg. Spandau Gartenfelder Straße zwischen Paul-Stern-Straße und Küsterstraße ist die Gartenfelder Straße in beiden Richtungen nach einem Unfall gesperrt. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskow-Allee, Rummelsburger und Elisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten gesperrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 13 Uhr mit Michael Mellinger. Guten Tag. Die deutsche Stahlindustrie reagiert besorgt auf die Ankündigung von US-Präsident Trump, die Importzölle von aktuell 25% auf 50% anzuheben. Von der Wirtschaftsvereinigung Stahl hieß es, vor allem der indirekte Effekt dieser Maßnahme sei ein Problem. Länder, die traditionell viel Stahl in die USA lieferten, würden sich nach Europa umorientieren und hier den Druck erhöhen. Laut Trump sollen die doppelt so hohen Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium ab Mittwoch gelten. Die Ukraine und Russland haben sich in der Nacht weiter gegenseitig angegriffen. In der Ukraine sind durch den Beschuss laut Behördenangaben mindestens 2 Menschen gestorben, darunter ein Kind. Russland meldet 14 Verletzte durch Drohnenattacken auf das Gebiet Kursk. Beide Seiten wollen am Montag in Istanbul wieder über eine Waffenruhe verhandeln. Der russische UN-Botschafter hat unter anderem die Bedingung gestellt, dass westliche Länder während einer Feuerpause keine Waffen an die Ukraine liefern. Am Ludwigkirchplatz in Berlin-Wilmersdorf haben unbekannte NS-Symbole in eine Kirchentür geritzt. Nach Angaben der Polizei hat ein Kirchenmitarbeiter gestern Abend Anzeige erstattet. Er habe schon am Mittwoch die Beschädigungen festgestellt, sei aber erst jetzt zur Polizei gegangen. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Bundesjustizministerin Hubich will schnell ein Gesetz auf den Weg bringen, um vor allem Frauen besser vor Gewalt durch Partner oder Ex-Partner zu schützen. Wie die SPD-Politikerin der Rheinischen Post gesagt hat, sollen als eine Maßnahme Familiengerichte künftig elektronische Fußfesseln anordnen dürfen. Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel.
Täter und Opfer sollen dann ein GPS-Gerät tragen, das Alarm bei der Polizei auslöst, wenn der Täter dem Opfer zu nahe kommt. Die letzte Statistik ist aus dem Jahr 2023 bekannt. Da waren 250.000 Menschen in Deutschland von häuslicher Gewalt betroffen. Die Behörden gehen noch von weit mehr Fällen aus, die aber nicht gemeldet werden.
Nach dem Gletschersturz im schweizerischen Kanton Wallis entspannt sich die Lage. Der aufgestaute Gebirgsfluss Lonza hat nach Angaben von Experten einen Weg durch die Schuttmassen gefunden. Das abgestürzte Geröll blieb weitgehend stabil. Inzwischen werden Baumaschinen eingesetzt, um den Abfluss des Wassers sicherzustellen. Derzeit sind keine weiteren Evakuierungen geplant. Allerdings bleibt die Lage wegen weiterer Felsstürze gefährlich. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg.